Stell dir vor, du hast da so eine Idee, irgendwie was mit ganz total coolen Autorinnen zu machen, vielleicht so zum Thema Wendepunkte im Leben. Du redest mit einem Verlag darüber und der Verlag sagt, das klingt großartig, mach das. Klingt verrückt, klingt nach einem Traum? Doch, sowas gibt's. Hör mal in die Folge mit Maria Christina Piwowarski. Viel Spaß! Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Christina Häusler. Endlich mal wieder ein Podcast, wo mir meine Gästin gegenüber sitzt. Herzlich willkommen. Maria Christina Piwowarski.
Hallo Christina, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich total. Wir treffen uns hier in Marbach am Neckar, Schillers Geburtsstadt, inzwischen meine Homebase sozusagen. Und ich habe dich einfach spontan gefragt, weil ich heute Abend auch zu deiner Lesung komme, ob wir uns nicht direkt vorher noch über dein Buch unterhalten wollen. Wie toll.
Das fand ich auch so eine schöne Idee. Du hast ja auch gesagt, wir könnten es online machen, aber ich habe gedacht, wenn ich dir gegenüber sitzen kann und jetzt sitzen wir in so einem kleinen, süßen Hotelzimmer, im Hotel Bären in Marbach und ich finde, das trifft sich total gut.
Ich treffe dich hier sozusagen als Leserin. Du bist für mich eher Literaturprofi. Du bist sozusagen Deutschland berühmt als die, die im Ocelot die Buchhändlerin war, wo ich übrigens um die Ecke gewohnt habe. Ich hätte nur einmal durch den Weinbergspark kullern müssen und war auch öfter da.
Das gute Berlin.
Ja.
Haben wir uns da gesehen?
Möglicherweise, aber da habe ich gar nicht so viel gelesen tatsächlich. Da war ich alleinerziehend. Und hatte jetzt nicht so viel Zeit und Muße tatsächlich.
Andere Dinge auch dringender.
Ja. Aber damals war es revolutionär. Ein Café in einem Buchladen, das war ein Erdrutsch. Also auch noch damals in Berlin-Mitte.
Wir waren so ein bisschen die Ersten, ja, glaube ich auch.
Ja. Dann saß du schon in diversen Jurys, wenn ich das hier mal kurz lobhudeln darf. 2020 warst du Jurymitglied beim Deutschen Buchpreis. 2021 hast du sogar die Hotlist mit ausgewählt. 2023 warst du in der Jury für den Bücherfrauen-Literaturpreis Christine, auch nah an unserem Namen.
Ja, sehr. Deswegen habe ich so gerne zugesagt.
Und jetzt werde ich schamesrot als wirklich nur einfache Leserin, die nur aus Interesse sich mit Büchern beschäftigt. Du bist vom Tagesspiegel 2024 gekürt worden unter die Top 100 Personen der Hauptstadt, Kulturhauptstadt Berlin.
Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich war auch schamesrot und es ist mir ein Rätsel, wie ich in diese Liste gekommen bin. Und ich laufe jetzt auch nicht jeden Tag so rum und denke, oh, ich bin eine der 100 wichtigsten Köpfe der Kulturstadt Berlin. Ich denke immer so, vielleicht haben die einen Fehler gemacht, aber ich lasse das jetzt mal so stehen.
Nicht, aber unerwähnt darf auch bleiben, dass du auch einen Podcast hast, und zwar Blau-Schwarz Berlin mit Ludwig Lohmann zusammen. Da habt ihr inzwischen auch schon über 70 Folgen. Oder genau 70 Folgen. Da geht es auch um Literatur. Da besprecht ihr aber immer deutlich mehr Bücher pro Folge. Ich bin ja immer nur monothematisch meistens mit
das
einem
Buch. Das ist aber auch schön, wenn man sich mal so richtig reinknien kann in nur einen Titel. Nee, es ist schon wirklich so ein Buch, also so ein Podcast, wo wir Bücher empfehlen, meistens empfehlen, die uns begeistert haben. Dann machen wir immer Lyrik zum Anfang und dann im Wechsel er zwei, ich zwei und dann noch einen kleinen Absacker zum Schluss. Und lesen dafür auch wirklich sehr, sehr fleißig. Aber es macht auch große, große Freude.
Großartig. Aber ich würde dich auch als Buchinfluencerin bezeichnen. Vielleicht hast du deshalb diesen Tagesspiegel-Titel auch bekommen. Dir folgen unglaublich viele Menschen auf Instagram, um zu sehen, was du liest und zu hören, was du liest. Und viele Menschen lesen auch dein Newsletter. Und nicht zuletzt hast du dadurch auch die Chance bekommen, dieses Buch überhaupt in die Welt bringen zu dürfen. Und ich heißt es, 20 Geschichten über Wendepunkte des Lebens und ist erschienen bei Park Ullstein letztes Jahr, 2024.
Ja, das hat bestimmt damit zu tun, dass die sich bei Ullstein dachten. Also ich weiß nicht, ob es gut funktioniert, ob man im Buchmarkt mit so einer Idee, und ich hatte ja auch noch keinen Text und keine konkreteren Pläne, außer eben so einer vagen Idee, ob man dann sofort irgendwie so einen Verlag findet, der sagt, ja klar, mach das mal bei uns, da hat das schon ein bisschen geholfen. Dass wir uns natürlich kannten, weil ich deren Bücher verkauft und empfohlen habe und sie so ein bisschen wussten, wie ich lese und wie ich ticke. Und dann war das so ein sehr leichter, schöner Einstieg in eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit.
Das klingt toll. Du schreibst davon auch in deinen einleitenden Worten, wie toll diese Zusammenarbeit war. Mhm. Und wenn man das liest, hat man schon total Bock. Und dann habe ich hinten so bin ich vorgegangen. Ich habe erst deine einleitenden Worte gelesen und dann habe ich hinten die Biografien gelesen der Autorinnen.
Ja.
Und dann war ich total hooked und hatte richtig Bock, weil das
toll.
Ist ja eine Sammlung von großartigen Frauen. Mhm. Kannst du ein bisschen erzählen, wie es zu diesem Buch kam?
Mhm. Ich habe lange im Ocelot gearbeitet, das hast du ja gerade schon gesagt, und habe angefangen, irgendwann parallel Lesungen zu moderieren und habe irgendwann festgestellt, dass mir das mehr Freude macht, als Buchhändlerin zu sein. Und Buchhändlerin zu sein war schon wirklich mein Leben. Also es war nicht so, ich habe einen geilen Job, aber da ist noch ein geiler Job, sondern ich dachte, ich habe wirklich meine Berufung, meine Passion ist, im Buchhandel zu stehen, bis ich mit irgendwann 85 in Rente gehe. Und da wollte ich auch nie irgendwie was anderes und habe immer mich auch gefreut. Ich habe die Ausbildung sehr, sehr spät gemacht, habe es dann aber von der Pike auf gelernt, durfte dann in diesem wirklich tollen Laden in Berlin wirken und arbeiten und ihn dann irgendwann auch leiten. Und als ich dann gemerkt habe, oh Mist, da ist aber irgendwas, das will ich noch mehr. Da hat sich für mich so ein bisschen so eine Grundsatzfrage gestellt, auch weil dieses Moderieren ja als selbstständige Tätigkeit funktioniert und ich aus einem ordentlich protestantischen Haushalt komme, wo man eigentlich froh ist um den Dienst, den man tun darf und nicht unbedingt jetzt in der, vor allem im Kulturbetrieb irgendwie guckt, dass man so seine Aufträge an Land zieht, und habe aber gemerkt, das lässt mich nicht los und habe dann irgendwie freiberuflich so viel moderiert, dass ich auch gemerkt habe, wenn ich das weiter auf dem Level mache, dann werde ich in beidem schlecht und vor allem eine schlecht gelaunte Buchhändlerin. Und das werde ich nicht. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und ich dachte, ich muss mich jetzt entscheiden und bin ein letztes Mal in den Sommerurlaub gefahren und wusste, wenn ich aus diesem Urlaub wiederkomme, dann werde ich wahrscheinlich kündigen und mich echt auf diese Freiberuflichkeit konzentrieren, diesen großen Sprung wagen. Und hatte ein Treffen mit Ullstein, dem Berliner Verlag, den ich sehr schätze, und habe nochmal so mit denen gesprochen und habe ich denen das so verraten quasi, auch so als Wunsch, wie findet denn ihr das so als Verlag? Fändet ihr das eine coole Idee, wenn ich Moderatorin werde, oder haltet ihr das für total hanebüchen? Einfach so ein bisschen in einer guten Atmosphäre mal so ein Meinungsbild einholen von Leuten, die die Szene auch kennen. Und die haben sofort gesagt, ja, das klingt ganz toll, das musst du unbedingt machen. Was willst du denn alles tun? Worauf hast du denn Lust? Dann habe ich gesagt, ich hätte gerne unbedingt mal Langeweile. Ich will mal ein paar gute Ideen ausbrüten. Ich will mich mal wirklich auf die Moderationen konzentrieren können. Und wer weiß, was da noch so passiert. Und dann hatte ich diese Idee, die ich eigentlich als Podcast konzipieren wollte, Frauen im Kultur- und vor allem im Literaturbetrieb nach den Wendepunkten ihres Lebens zu fragen, weil ich das so als Wendepunkt empfunden habe, diesen Job zu wechseln, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann meinte Ullstein sofort, klingt total toll, mach doch ein Buch daraus. Und da wäre ich im Leben gar nicht drauf gekommen, obwohl ich so viel mit Literatur mache, war das nicht so, dass ich gedacht habe, ich muss unbedingt ein Buch herausgeben. Und als die Idee dann aber auf dem Tisch lag, war das total klar. Und ich bin dann in diesen Urlaub gefahren und habe ein Konzept geschrieben. Und ich hatte eben das große Glück, dass ich ganz freie Hand hatte. Also ich habe das Konzept geschrieben, wie ich mir dieses Buch wünsche und vorstelle, dass es eben auch nicht nur Erfolgsgeschichten sein sollen, die da erzählt werden, sondern wirklich Wendepunkte führen auch manchmal in Sackgassen. Wendepunkte sind auch manchmal mit so Bitternissen verbunden und nicht immer klappt alles und wird rosarot, nur weil man sich einen anderen Weg überlegt. Aber ich wollte das alles so drin haben, so das ganze pralle Leben, und hatte sofort auch die Erlaubnis sozusagen einzuladen, wen ich wollte. Und ich habe dann Listen gemacht von Autorinnen, von schreibenden Frauen, die mir viel bedeuten und deren Texte mich manchmal lange, manchmal kürzer auf eine intensive Art beschäftigen und begeistern, und durfte dann anfangen, die anzuschreiben.
Ja, es war wie Weihnachten.
Das klingt großartig. Hast du denen dann ein Briefing gegeben? Ich habe mir da versucht, das so während des Lesens ein bisschen vorzustellen.
How-to-Anthologie.
Ja, hallo, wir kennen uns nicht, oder viele von denen kanntest du bestimmt auch.
Aber viele kannte ich nicht persönlich.
Berlin ist ja ein Dorf.
Ja, aber viele sind auch nicht aus Berlin. Bei vielen, also einige kannte ich, da hatte ich Kontakte, aber bei vielen musste ich auch erstmal gucken, okay. Also erstmal habe ich dieses Konzept geschrieben, habe es an die Lektorin Ricarda Saul, die den Verlag Parkex Ullstein führt, geschickt, und die fand das super. Und dieses Konzept bestand aus 3 Seiten, da habe ich erklärt, worum es in diesem Buch gehen soll, wer die Zielgruppe ist, was ich mir für Texte darin wünsche. Aber ich habe es auch sehr offen gelassen, weil ich gesagt habe, ich will auf keinen Fall, dass bestimmte Punkte abgearbeitet werden müssen, weil was ein Wendepunkt ist, das ist je nach Geschichte was ganz anderes. Ich wollte erfundene Geschichten, ich wollte vielleicht erlebte Geschichten, Essayartiges, Autofiktionales, aber eben auch Geflunkertes, Erlogenes, und ich wollte Lyrik, das wusste ich. Und entscheidend an so einem Text ist nicht, ob er wahr ist, sondern ob er wahrhaftig ist, hat Ricarda Saul dann zu mir gesagt. Und das fand ich ein ganz, ganz schönes Wort. Und das hat sofort in mir auch was ausgelöst, weil eben auch sehr erfundene Texte sehr wahrhaftig sein können. Und dann habe ich alle Autorinnen wirklich per Mail angeschrieben und habe denen Teile dieses Konzepts mitgeschickt und habe sie alle einzeln angeschrieben. Und das war ehrlich gesagt auch so ein bisschen der größte Aufwand, weil manche dann natürlich telefonieren wollten und nochmal nachfragen wollten. Und manche Telefonate haben 1,5 Stunden gedauert, manche haben per Mail geantwortet, super, egal was du machst, ich bin dabei. Und das dann so ein bisschen zu koordinieren. Und am Ende waren wir dann bei 19 Autorinnen und Ullstein wollte gerne, dass ich auch einen Text schreibe, also waren wir 20. Und ich hätte sicherlich auch 30 voll machen können, aber irgendwann muss es ja auch mal ein Ende finden. Genau, und die haben dann in einer schönen, ich finde, es war eine schöne, auch von Ullstein eine schöne, also wir hatten genug Zeit, die Texte zu schreiben. Es gab ein gutes Lektorat hinterher. Wir haben dann im Verlag zusammengesessen und die Texte irgendwie so in Reihe gebracht, überlegt, welcher Text kann nach welchem kommen und wie wollen wir es komponieren sozusagen. Und das war alles, das war super schön. Die ganze Arbeit war echt schön.
Aber das war natürlich auch das hätte ja voll in die Hose gehen können. Also voll. Es hätte sein können, dass da nur Geschichten kommen, wo du sagst, oh, das passt jetzt irgendwie gar
schon
nicht.
Schon wieder ein Hund, der gestorben ist. Schon ja. wieder ein Job, der gewechselt ist. Schon wieder der Nachbar vom Bus
noch
überfahren.
Ein Autounfall und so. Es hätte ja alles sehr ähnlich sein können. Mhm. Aber wenn man das Buch liest, ist es so unterschiedlich. Ich habe in der Vorbereitung versucht, eine Struktur reinzubringen.
Ja.
Ein bisschen, pass auf. Ich habe hier meinen schlauen Zettel, steht natürlich auf der zweiten Seite. Also es gibt 2 Geschichten über das Leben als Autorin, habe ich mir notiert, was ich sehr interessant fand. Vor allem, weil es in dieser Anthologie sehr gut passt, finde ich. Es gibt 2 Geschichten, die über krasse gesundheitliche Einschnitte geschrieben sind, würde ich jetzt mal so sagen. So habe ich es jetzt sortiert. Es gibt 2 Geschichten über Herkunft, die ich sehr gut fand.
Mhm.
Es gibt einen lyrischen Text, ein Gedicht in Gedichtform, dass man es auch so erkennt, aber auch einen sehr abstrakten Text, der für mich auch sehr lyrisch ist. Und es gibt auch einen ganz tollen Text, da geht es darum, sich selbst einen Brief in der Zukunft zu schreiben, also der Umbruch, der noch gar nicht stattgefunden hat, zu dem man sich selbst nochmal ermutigt.
Mhm.
Und Mareike Fallwickel, wie immer, Protestliteratur.
Und auch
großartig.
Eine total schöne, fiktionale, sehr witzige Geschichte von Mareike.
Ja. Und die Geschichte über die Menschen, die man verloren hat im Laufe seines Lebens, also viele Umbrüche, sehr persönliche Umbrüche, ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Also jede Geschichte geht ganz anders an das Thema ran. Und weißt du, was ich interessant fand? Hat es was damit zu tun, dass Frauen die Texte geschrieben haben? Auch wenn es um krasse Themen geht, um Gewalt, um gesundheitliche Einschnitte. Es ist kein Splatter-Text dabei. Also es ist kein, das Auto kam wie in Zeitlupe auf mich zu.
Dann spritzte das Ketchup.
Ja, genau. Schmerz. Sondern die haben so eine ganz feine Erzählart, alle diese Texte, wie sie an diese Themen herangehen, wie sie mit diesen Wendepunkten umgehen. Und es ist weniger ein Beschreiben des Wendepunkts an sich, sondern immer viel mehr, wie gehe ich damit um, was macht es mit mir, was verändert es und eben nicht, wie krass ist diese Veränderung an sich.
Das ist schön, also ich glaube, man kann das ganz unterschiedlich lesen, wenn ich jetzt gerade so überlege, also erstmal gebe ich dir total recht und ich glaube, es liegt daran, dass das alles einfach wahnsinnig begnadete Autorinnen sind, die eine Intensität schreiben können und diesen Splatter dafür nicht brauchen. Andererseits, wenn Mariza Botrosic zum Beispiel in der ersten Geschichte die Grenze darüber schreibt, wie ein Körper in einem Bett liegt und nicht mehr funktioniert, Beine, die nicht mehr gehen können, dann hat mich das beim Lesen so angefasst. Oder wenn Simone Schabert darüber schreibt, wie eine Wespe sie in den Mund sticht und sie einen allergischen Schock bekommt. Übrigens auch ein Text, in dem es um Autorinnenschaft geht, finde ich. Also mindestens noch ein dritter dabei, neben Zlatya Roschall und Olga Gersnova, die sich ja viel auch mit Elternschaft und Schreiben und auch Simone Schabert handelt, finde ich sehr davon, wie man es schafft, neben der Care-Arbeit sozusagen sein schriftstellerisches Ich auch zu sehen und anzuerkennen und den Weg dahin zu finden, das zu leben und so. Also ich finde, es sind ganz intensive Texte, stimmt. Aber sie sind so unterschiedlich und ich finde auch dieses, wann ist ein Wendepunkt ein Wendepunkt? Es gibt ja selten diesen Moment, wo man sagt, aha, ja, nee, da war's. Sondern in der Rückschau wird ja oft klar, dass man lange schon mit irgendwas im Kopf gegangen ist oder im Herzen oder in der Seele oder wo auch immer man damit geht. und sich Dinge so aufgebaut haben, die dann irgendwann zu was führen. Und oft sieht man ja auch erst im Rückblick bei Rasha Hayats Text zum Beispiel, wo es um die verlorenen FreundInnen geht, die sich verabschieden im Laufe eines Lebens, auf die man, also ohne die man ist. Das sind ja auch so aufbauende Entfernungen quasi, wo man dann hinterher zurückguckt und guckt, wen hat man da verloren unterwegs. Und kein Moment, wo man sagt, ah, jetzt ist sie gegangen und jetzt ist sie weg, sondern oft auch so eine Erinnerung und denkt, wo ist die eigentlich? Wann ist die verloren gegangen, die Person in meinem Leben?
Ja. Ja. Bei den verlorenen Personen gibt's diese eine Stelle, wo sie gar nicht sicher ist, dass sie ja immer noch voneinander hören, aber dass sich das Verhältnis so extrem verändert hat zu dem vorher, das kann man ja dann eben, wie gesagt, erst in der Retrospektive erkennen.
Aber die Frage, ob das daran liegt, dass es Frauen geschrieben haben, das ist zum Beispiel was, ich war neulich auf einer Lesung in Hamburg, die auch ganz wunderschön war und da ist eine ähnliche Frage gestellt worden und die kann ich gar nicht beantworten, weil es für mich eigentlich das schreibende Frauen und das schreibende Männerphänomen gar nicht gibt. Ich glaube, dass schreibende Menschen im Prinzip immer alles können. Und der Grund, weshalb ich Frauen darin haben wollte, ist, dass ich gedacht habe, wenn ich ein Buch rausgeben darf, was irgendwie 220 Seiten hat oder was auch immer, 250, und Platz hat und es gibt Honorare, die gut verteilt werden, dann ist es meine verdammte feministische Pflicht und mein Interesse, da Frauen Raum zu geben vor allem. Also das hatte so ein bisschen den Hintergrund für mich. Ich glaube, dass es kein typisch weibliches oder männliches Schreiben gibt per se.
Das stimmt schon, wobei mein Lesen hat sich verändert. Also nicht nur durch den Podcast, auch vorher schon. Da gab es ja den Hashtag Frauenlesen.
Nicole Seifert, echt großartig. In meinem Nachtgebet. All night
immer,
long.
Immer. Nicole Seifert, immer. Ja. Im Zwei, when in doubt.
Genau.
Ich screenshotte auch bei Nicole Seifert sehr oft, was sie empfiehlt, weil sie es so selten macht.
aber ich finde, sie ist schon eine der oberfleißigsten. Und ich finde, bei ihr wird man auch noch viel fündiger als bei mir zum Beispiel, weil sie es einfach parallel schafft zu übersetzen und bei Rowohlt diese großartige Reihe mit Magda Birkmann herauszugeben und eben trotzdem noch so wahnsinnig viel nebenbei zu lesen, was sie dann so dann auch empfehlen kann. Aber genau, ich glaube, dass eben auch diese Wahrnehmung, dass ich lese auch lieber Frauen. Es hat sich auch gewandelt und auch dank dieses Hashtags, dank Vorschauen zählen und da waren ja auch noch andere beteiligt, Zoe Beck und so weiter, die eben geguckt haben, wie viel Raum haben Autorinnen in Vorschauen von Verlagen, wie groß werden die beworben, wie vielfältig, wie werden sie für Preise eingereicht, wie werden sie in Feuilletons besprochen. Aber ich glaube, dass das eben, ja, ich glaube, es ist so gewachsen in der Zeit, aber ich glaube trotzdem, wenn ich jetzt einen Text lesen würde, nicht per se sagen könnte, ist das eine Frau oder ein Mann, die das geschrieben haben. Sowas.
Kommt manchmal drauf an, wenn es intime Szenen gibt. Also ich habe gerade eben, habe ich Schwierige Frauen gelesen von, jetzt stehe ich natürlich voll auf dem Schlauch.
Du meinst nicht Beklaute Frauen.
Nee, Schwierige Frauen. Die hat auch geschrieben Bad Feminist und sie heißt
Roxane Gay.
Genau. Und da kommt öfter mal Sex drin vor. Aber der ist beschrieben, wie eine Frau Sex beschreibt und nicht wie ein Mann Sex beschreibt. Es gibt nicht so viel Male Gaze. Es wird nicht so beschrieben, wie was aussieht, sondern es wird mehr beschrieben, wie sich was anfühlt.
Ich habe ein Gegenbeispiel. Eines meiner Lieblingsbücher ist aus dem Gogols Verlag und das heißt Lied vom Abendrot von Louis Gressig Gibbon, übersetzt von Esther Kinski. Und der erzählt die Lebensgeschichte von Chris Guthrie, einer jungen Frau, die einen Hof übernimmt. Im Schottland eigentlich zu Beginn des letzten Jahrhunderts und irgendwie eine sehr feministische, emanzipierte Geschichte, ganz tolle Landschaftsbeschreibung, ganz intensives, schönes Buch. Und da haben ganz lange Leute gedacht, das hätte eine Frau unter Pseudonym geschrieben, weil ein Mann sich niemals so hätte reinversetzen können.
Oh.
Aber ich will jetzt auch nicht anfangen mit, sind wir nicht alle ein bisschen Bovary, aber ich glaube, es ist eben vielfältig. Und der entscheidende Punkt für mich ist ja immer, ist es Literatur? Und erkenne ich sozusagen den literarischen Wert und bringt es was für mein Leben? Und dann kann auch, ich glaube schon, es gibt auch Männer, die tolle Sexszenen machen, aber es ist trotzdem eine große Ungerechtigkeit in dem Raum, den schreibende Frauen haben und in der Mühe auch, unter der sie produzieren müssen. Und das zu fördern oder das zu unterstützen. Also das war ganz klar es war auch mein Auftrag mit dieser Anthologie, da eben eine Anthologie von Frauen zu machen.
Dann hast du also dieses Briefing rausgeschickt und dann dröppelten so nach und nach die Texte ein?
Ich habe eine Liebeserklärung rausgeschickt. Ich habe allen Autorinnen geschrieben, warum ich sie gerne dabei hätte, warum mir das wichtig ist und wie ich mir diese Anthologie vorstelle. Und dann tröpfelten die. Genau, manche haben abgesagt und haben gesagt, das ist ein tolles Projekt, ich würde sofort mitmachen, aber ich habe den Arsch voll Arbeit, was ich auch immer super verstehen konnte. Ganz viele haben sofort gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei, egal was du machst. Und dann waren wir eben irgendwann 20.
Großartig, großartig. Und wenn die Texte dann kommen, wie funktioniert dann das Lektorat? Das stelle ich mir nochmal doppelt schwierig vor. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann kann ich mir vorstellen, okay, ich muss da irgendwie in der Art, also wenn man Profi ist, man geht da vielleicht einigermaßen ergebnisoffen rein, man sagt, okay, das ist der Text, es liegt bei, ist mein ganzes Herz ist in diesem Text, aber ich weiß, jetzt kommt eine Lektorin oder ein Lektor und wird mein Herz vielleicht ein bisschen neu zusammensetzen. Okay, okay, okay. Und dann werde ich viel schlucken müssen und viel atmen müssen. Aber es ist zum Wohle meines Textes und zum Wohle des Buchs. Und es ist gut für uns alle. Es ist gut für uns alle. Mantra, Mantra. Wie ist es aber, wenn man kürzere Texte hat, wenn man trotzdem dem noch einen Schliff versetzen möchte? Wie funktioniert das?
Also da bin ich unendlich dankbar, dass ich mit dem Lektorat nichts zu tun hatte, weil ich sofort gesagt habe, Lektorat ist genauso wie viele andere Dinge, die an einer Buchherstellung und Gestaltung und all diesen Dingen beteiligt sind, eine echte Profi-Aufgabe. Und ich würde mir nie im Leben zutrauen, einen Text zu lektorieren. Es war relativ klar, ich nehme diese Texte in Empfang und dann werden sie im Verlag von der Verlegerin und einer zusätzlichen Lektorin sozusagen, die haben sich das aufgeteilt, lektoriert und die, also mir war wichtig, dass ich jeden Text bekomme, wertschätze, verstehe, worum geht's da, der Autorin spiegele, was ich in diesem Text lese und eine Antwort gebe, die sozusagen erstmal ein, ich kriege diesen Text und fühle mich beschenkt und ich möchte, dass sie verstehen, was ich dafür ein Geschenk bekommen habe. Und das Lektorat haben dann sozusagen die Profis gemacht, Melina Brüggemann und Ricarda Saul. Und die haben das, glaube ich, aus einer Berufung, aus einer Passion und aus einer Kompetenz sehr, sehr souverän und sicher gemacht. Und ich habe das mitbekommen an meinem eigenen Text und auch wenn ich mit den Autorinnen gesprochen habe über die Lektoratsarbeit, dass die alle total glücklich waren. Jetzt hatten wir den großen Vorteil, wir haben keine Debütromanautoren irgendwie erstmal in eine Richtung bringen müssen, sondern das sind zu einem ganz großen Teil, alle sind sie wahnsinnig begnadet und talentiert, aber es sind zu einem großen Teil einfach auch sehr geübte Autorinnen, die große Lust auch hatten an dieser Form und gerade eine kürzere Erzählung oder einen kürzeren Text zu machen, ist manchmal gar nicht so einfach und die haben sich, hatte ich das Gefühl, alle schon wahnsinnig viele Gedanken gemacht und da sind sozusagen sehr, 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 sehr tolle Texte schon gekommen und die sind dann aber sicherlich trotzdem sehr behutsam und im engen Austausch mit den Lektorinnen nochmal besprochen und durchgegangen worden und dann wurden die Vorschläge angenommen oder auch nicht und so sind sie dann im Buch gelandet.
Großartig. Ja. Ich finde auch das Format gerade vor allem so spannend, weil es eben kürzere Texte sind. Weil man auch nochmal viele Autorinnen kennenlernen kann.
Das hatte ich mir gehofft, dass man so sagt, okay, man kriegt diese Sammlung und eigentlich ist jede Autorin, die da drin steht, eine Empfehlung von mir, sie zu entdecken. Und es gibt sicherlich Texte, da ist relativ klar, wo ist dieser Wendepunkt oder was wird da erzählt. Und dann gibt es sicherlich aber auch Texte, wo man so ein bisschen grübeln kann oder wo man vielleicht auch zwei- oder dreimal lesen muss. Und es gibt eben wie bei einem Buffet auch eine Auswahl und du isst nicht alles und nicht alles schmeckt dir gleich und dann schaut man halt, wo dockt man an, wo ist man näher und wo hat man vielleicht auch, braucht man ein bisschen Arbeit sozusagen, um in den Text reinzufinden. Und auch das fand ich schön. Was mir wichtig war, ist, ich wollte nicht irgendwelche Themen verteilen. Ne? Ich wollte nicht sagen, okay, einer macht Scheidung, einer macht irgendwie Erkrankung, einer macht irgendwie Jobwechsel, einer macht irgendwie dies, das. Sondern ich war sehr neugierig, was kommt und war dann ganz überrascht von der Vielfalt, die es ja dann trotzdem so beinhaltet. Also auch wenn Zlata Rochal zum Beispiel und Olga Gersnova beide über Schreiben und Kinder haben geschrieben haben, sind das völlig unterschiedliche Texte. Oder Claudia Hamm, die über ihre DDR-Vergangenheit und die Flucht oder die Ausreise ihrer Eltern, als sie 13 war, geschrieben hat und dieses Ankommen im Westen, diesen riesen Wendepunkt, der ja auch mit der Wende sozusagen zu tun hat oder eben auch Jaka Kubsova, die eben auch eine Geschichte geschrieben hat, die sich, wie du sagtest vorhin, mit Herkunft beschäftigt und mit einem großen biografischen Wendepunkt eigentlich. sind die Texte, obwohl sie ähnliche Themen und auch historisch ähnlich verortet sind, so unterschiedlich. Und das fand ich so beeindruckend und hat mich so gefreut. Ja.
Hat sich dein Verhältnis zu den Autorinnen verändert? Du hast gesagt, manche kanntest du gar nicht persönlich, manche kanntest du persönlich. Jetzt war das ja was ganz, ein ganz besonderes Projekt.
Und ja,
die Wertschätzung, die jetzt hier schon rüberkommt, die du den Frauen, den Autorinnen geschenkt hast, die kann ich praktisch hier spüren im Raum. Wie hat sich das verändert? Seid ihr enger zusammengewachsen?
Also wir sind Fan. Wir machen keine Klassenfahrten. Leider. Also manchmal würde ich mir wünschen, dass wir so kleine und ich Klassenfahrten machen. Aber es ist dann eben auch eine Projektsache, an der man arbeitet. Man ist sehr intensiv in der Phase. Wenn man einsteigt, dann ist man in dieser, ich bekomme den Text, ich spiegle das zurück und es gibt vielleicht noch Fragenphase. Dann waren wir relativ eng im Austausch und ich war total glücklich, weil wir haben eine Buchpremiere gemacht in Berlin Ende September. Und da waren von diesen 20 Autorinnen 10 und die sind zum Teil angereist. Also Steffi Jaksch ist aus Österreich gekommen. Es ist wirklich unfassbar, ein großes Geschenk auch. Und es ist immer noch trotz dem Ullstein irgendwie wirklich ganz toll, die Zusammenarbeit war. Aber es ist eben immer noch auch ein Aufwand, den man machen muss und eine Investition auch einfach auf so eine Lesung zu kommen. Buchpremieren werden immer noch nicht honoriert, soweit ich das weiß, in Berlin zumindest. Also es war auch ein großes Commitment der Autorinnen. Und das war unfassbar schön. Es war ein ganz großartiges, tolles Geschenk. Dann hatte ich Autorinnen wie Shusha Bank zum Beispiel, die ich vorher als Leserin kannte und deren Bücher ich liebe und mit der ich aber noch nie was zu tun hatte. Und mit der ich dann aber in Frankfurt auf einer Bühne saß und Olga Riasner war zusammen, hatten wir zu dritt sozusagen in der Buchmesse, auch im Rahmen der Buchmesse, eine Lesung bei, hatten wir eine Lesung aus der Anthologie und das war halt super aufregend, weil ich dann dachte, boah, sitzt sie neben mir und sie hat für meine Anthologie geschrieben und ich frage mich immer noch, wow, ist sie es wirklich? Genau, aber auch daraus, also es ist jetzt nicht so, dass wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet hätten oder so, aber wir sind, glaube ich, in der guten Mischung. Ich glaube auch, dass die Autorinnen untereinander, manche kannten sich eben auch schon, manche haben sich erst kennengelernt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass manche miteinander jetzt in Kontakt sind, wovon ich gar nichts weiß. Und das, was fertig ist, ist eben dieses Buch. Und das ist, glaube ich, für uns alle ein großes Geschenk.
Das klingt wunderschön. Mhm. Wollen wir ganz kurz über den Titel sprechen?
Ja, bitte. Darf ich kurz husten?
Ja, klar.
Gut.
Ich weiß gar nicht, ob ich das rausschneiden möchte.
Nö, kannst drin lassen.
Echter Huster.
Ja, Nachrichtenhuster.
Der Titel kommt aus einem Gedicht und im Original geht das Gedicht so, also zumindest diese eine Stelle. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference.
Robert Frost, auch wieder ein Beweis dafür, dass ich schreibende Männer auch liebe. Ja.
Und gerade dieses Zögern am Ende der ersten Zeile, and I, und dann kommt so ein Bindestrich, so wie auf dem Titel auch, und ich. Dieses Zögern wolltet ihr einfangen, das wolltest du einfangen. Auch dieses kurze, okay, ich gehe jetzt da lang, ich entscheide mich auch für was.
Diesen Titel zu finden war super schwierig. Also wir hatten das Buch, wir hatten das Konzept, wir hatten die Autorinnen, wir hatten die Texte. Und wir hatten echt ein Problem mit diesem Titel, weil ich immer wieder gedacht habe, oh, wenn wir es aber Wendepunkte nennen, dann denken die Leute, es ist politisch. Und auch schwierig, da irgendwas zu finden, was nicht wie ein Sachbuch klang, ja? Oder es war schwierig, was zu finden, was nicht wie ein GU-Ratgeber, wie mache ich jetzt meinen Wendepunkt, wie fütter ich meine Zierfische richtig, sondern dass man irgendwas hat, was eben auch so ein bisschen verstört und neugierig macht und Raum lässt und dieses und ich, dieses and I, das hat, also ich bin auch Melina Brüggemann bis zum Schluss dankbar und habe es auch ganz lange im Vorwort wirklich zitiert, weil wie wir uns diesem, ich hatte das Gefühl, das hat wie so ein Soundtrack unter der ganzen Idee gelegen, aber ich habe es nicht laut gesagt. Ich habe immer, wenn ich an dieses Buch gedacht habe, hatte ich dieses Robert Frost Gedicht im Kopf und dachte, genau das muss dieser Moment sein. Ne? Du gehst so durch den Wald und es gibt zwei Wege und der eine ist breit und der andere ist halt nicht so ausgelatscht und überlegst jetzt, und welchen Weg nimmst du? Nimmst du vielleicht mal den unüblicheren und kommst du am Ende aber nicht vielleicht sogar an den gleichen Punkt? Es hat so viele Dinge, die es möglich macht. Dieses Gedicht ist wirklich, also Robert Frost ist sowieso einer der größten, finde ich. Und das hatte ich immer so im Kopf. Und dann kam, das habe ich immer auch so dazu geschrieben, auch im Konzept habe ich schon geschrieben, dass mir das eigentlich immer so ein bisschen mitschwingt bei der Idee. Und dann waren wir bei der Titelfrage und haben hin und her geeiert und was, also konnten uns auch nicht so richtig begeistern. Und plötzlich meinte, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber sicherlich, wahrscheinlich Ricarda Saul, die Verlegerin von Parkix Ullstein, die meinte, es wäre ein toller Titel. Und ich erst so, echt? Und ich dachte, die Buchhändlerin in mir dachte, und ich, und da gibst du das in die Suchmaske in der Buchhandlung, da kommt doch haufenweise, dass also jedes wo und ein Ich drin ist, wird, ist das speziell genug und so. Und habe mir da total den Kopf zerbrochen und war aber auch der Meinung, genau das muss es sein. Und dann haben wir es gemacht.
Auf jeden Fall mutig, würde ich sagen.
Ja.
Und die Buchhändlerinnen und Buchhändler der Welt.
Hat noch keiner gemeckert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie immer und ich und Pivo dazu eingeben müssen oder irgendwie sowas, weil es schon auch, also schwierig zu bibliografieren ist, aber sie kriegen das hin. Alles Profis.
Sehr gut. Mhm. Ich habe bei der Überlegung vor unserem Gespräch auch nochmal gedacht, also das Thema Frauen, das treibt mich ja in diesem Podcast immer um. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich so meine eigene Biografie anschaue, Frauen und Wendepunkte ist auch nochmal was anderes. Vielleicht, weil unsere Leben anders funktionieren. Sie funktionieren in Zyklen. Mhm. Sie funktionieren immer mit Zäsuren, zum Beispiel durch Mutterschaft. Und allein das sind ja schon krasse Wendepunkte. Und ich dachte so, wow, jedes Mal, wenn ich ein Kind bekommen habe, habe ich eigentlich gedacht, ich müsste jetzt mein Leben komplett neu sortieren, was ganz anderes machen und irgendwie, manche fangen dann an, irgendwie aus Stoffen kleine lustige Hosen zu machen oder Schnullerketten war eine Zeit lang, glaube ich, auch in,
habe ich verpasst.
Und so ein Business aufzuziehen, irgendwie was mit Kindern zu tun hat, inspiriert ja viele dann. Aber ich glaube schon, dass diese Wendepunkte und Frauen, das ist schon nochmal was anderes. Man liest das auch in den Geschichten, finde ich.
Ich glaube auch, es ist eben diese Unanerkanntheit. Gibt es dieses Wort? Weiß ich gar nicht. Aber dass, wenn ein Mann entscheidet, er macht jetzt doch nochmal was anderes, dann ist der mutig, dann ist der cool, dann ist das ein Pionier, dann kostet er sein Leben aus, dann hat der Bock, nochmal was Neues zu versuchen. Das wird positiv gewertet. Während, wenn eine Frau entscheidet, sie macht jetzt nochmal komplett was anderes, dann denkt man so, Moment mal kurz, darf die das? Und warum macht die das jetzt? Und warum ist die nicht zufrieden mit dem, was sie hat? Und das kann ja nur schief gehen. Also man hat sofort so ein gesellschaftlich, glaube ich, vorgefertigtes Muster von Abschätzigkeit, von Skepsis, von nicht gönnen und auch so. Also ich glaube, wenn Frauen über Wendepunkte schreiben, das ist einfach immer noch der unbegangenere Weg. Also Männer tun das und sind halt cool und Frauen tun das und da wird irgendwas Negatives gleich mitgedacht. Und das fand ich eben auch wichtig, dass man das eben, und deswegen auch natürlich die Autorinnen, dass man das eben aus der weiblichen Perspektive sozusagen beschreibt, auch zu gucken, was sind für Frauen Wendepunkte und auch wie schreiben sie darüber, da diesen Raum aufzumachen.
Ja.
Mich interessiert.
Vielleicht können wir noch mal eine Geschichte anschauen. Mhm. Du hast vorhin schon erzählt, dass da gibt's so, ich habe hier drei kleine schöne Zettelchen reingeklebt.
Die lese ich heute Abend auch.
Ehrlich?
Ja.
Ich hoffe. Da bin ich sofort, also es gab eine ganze Folge über die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel und da haben wir sehr lange, Barbara und ich, über die Kuchenszene gesprochen, die mich wirklich sehr berührt hat.
Ja.
Und Simone Schabert in der Geschichte vom Ich möchte ich sprechen, wo es eben um diese Wespe geht, die erzählt eben in einer so wunderschönen Art und Weise davon, wie sie, bevor sie endlich ihre Stimme gefunden hat und das Schreiben, wie sie neben sich steht und irgendwie das Leben an ihr vorüberzieht, obwohl sie das gar nie schreibt, das Leben zieht an mir vorüber, sondern man fühlt es richtig und man kann sich richtig hineinversetzen. Und ich glaube, sogar Menschen, die nicht mit kleinen Kindern leben, können das in dem Moment so nachfühlen, wie sie diesen Kuchen backt. Und immer ist ein Kuchen im Backofen, weil irgendwelche Termine im Kalender stehen, die sie da gar nicht reingeschrieben hat. Und irgendwie wird nie ein Kuchen draus. So schreibt sie es.
Immer so fremdbestimmt, ne?
Genau. Diese Geschichten, die, oder eine meiner Liebsten ist auch direkt die erste. Darum bin ich ganz begeistert, dass ihr die auch in als erstes angeordnet habt. Also ich meine, das Buch startet ja mit, jetzt sage ich bestimmt den Namen falsch, darum sagst du ihn am besten.
Mariza Botrosic.
Die Grenze. Und so, also ich glaube, sowas habe ich noch nie gelesen. Ich habe sowas noch nie gelesen.
Alle Bücher von Mariza Botrosic sind genauso toll. Man sollte die ganze Backlist dieser Autorinnen lesen.
Ich mache die Backlist einfach in die Shownotes. Aber die
bei Mariza schaffst du es nicht. Ich glaube, da sind 20 Bücher drin.
Wow.
Also die hat wirklich, also unfassbar fleißig.
Wow, aber ich bin jetzt verliebt in sie.
Ich auch.
Weil ich
alle verliebt.
Weil ich diesen Text so unglaublich fand.
Was fandst du am tollsten daran?
Dass nichts negativ oder traurig war, sondern sie ist in einer, also es geht um eine Frau, die in einem Krankenbett liegt. Ich möchte auch nicht zu viel verraten, Leute. Und die Art und Weise, wie sie sich und ihre Umgebung beschreibt und ihre Situation ist so hoffnungsvoll, dass man eigentlich auf sein eigenes Leben blickt und denkt, reiß dich mal zusammen. Reiß dich zusammen.
Aber ist das nicht
es ist
das,
doch
was
eigentlich
wir immer
alles schön.
Schauen? Ja. Es ist eher so dieses, schau deine Füße, auch wenn sie sich nicht bewegen, erinnere dich, wie sie übers Gras gegangen sind. Ich glaube, es hat auch diese Wertschätzung, ist fast ein bisschen zu technisch und Dankbarkeit ist mir fast zu weich. Aber dieser Text hat für mich eigentlich nicht nur dieses, also dieses reiß dich mal zusammen ist so ein Satz, der klingt bei mir und macht mir sofort eine Gänsehaut, weil ich denke, wir reißen uns so viel zusammen. Und ich hatte eher so den Eindruck, dass dieses da zu liegen und es ist ein unfassbares Leid, was diese erzählende Figur da erlebt, weil ihr Körper nicht mehr so funktioniert. Und die Grenze heißt der Text und auch Mariza Botrosic, das kann man in ihren großartigen Romanen und Essays und also wirklich eine ganz großartige Autorin nachlesen. Eigentlich habe ich auch fast gedacht, sie macht eher was wie Jaka Kupsova, also was Historisches, irgendwas über Herkunft oder über sowas. Und dann kommt aber so ein sehr, sehr körperlicher Text, der aber eben die Grenze hält. Und das hatte für mich aber so viel Trost, wie du sagtest, vielleicht tatsächlich in diesem, auch wenn die Füße jetzt nicht laufen können, kann ich mich daran erinnern, wie sie nackt im Gras standen und wie das Gras sich angefühlt hat. Und übrigens, das ist ein Krankenhausfenster, aber dahinter ist der Frühling. Ich weiß es, er ist nicht jetzt hier bei mir, aber da draußen hinter diesem Fenster kann ich ihn irgendwie doch fühlen. Und das hat was, also die, als würde man den Blick ändern. Ich glaube, das ist eben auch ein Wendepunkt. Mhm. Wie schaust du auf was? Und wie viel kann man auch durch so eine Blickänderung tun? Und ich hoffe, also ich weiß nicht, vielleicht wäre Mariza da die richtigere Gesprächspartnerin, aber ich habe nicht das Gefühl, die reißt sich zusammen.
Nee,
so,
nicht,
sondern
nicht
sie
in
hat,
dem Sinn, genau.
Sie hat so diesen allumfassenden Blick, der auch so das Leiden sieht und annimmt und trotzdem versucht, den Mut nicht zu verlieren. Oder, und das ist auch was, was wir politisch und gesellschaftlich gerade so dringend brauchen können. Und das ist ein Text, den kannst du dir nicht wünschen. Du schreibst eine Einladung zu so einer Anthologie und dann kriegst du so einen Text. Und es gibt so viele Texte, die ich bekommen habe, wo mir wirklich Tränen in den Augen standen oder wo ich so dachte, boah, was für ein scheiß Riesenglück, diese Texte haben zu dürfen, ja? Also ich habe auch bei vielen Texten gelacht und also ausgerechnet Gabriele von Arnim zum Beispiel, wo ich auch gedacht hatte, die schreibt bestimmt was sehr Essayistisches, vielleicht auch was sehr Dramatisches. Bestimmt muss ich da weinen, wenn der kommt. Und dann schickte die einen Text, der so fiktional und wunderbar und schön und lustvoll und toll ist und ganz anders als die Kategorie, in der ich sie sozusagen verortet hatte als große essayistische Erzählerin. Und ich war auch so beschenkt davon und habe auch so gedacht, das ist gut, nicht zu viele Vorgaben zu machen, sondern auch zu gucken, was spielt in den Köpfen dieser Autorinnen, was wird ein Text? Nicht alles, was du denkst, kann ein Text werden. So.
Aber es ist witzig, weil die Geschichten haben für mich irgendwie auch was miteinander zu tun, weil bei beiden geht es darum, wer bin ich denn? Mhm. Also unabhängig von diesem Körper praktisch. Mhm. Einmal die Frau, die im Krankenbett liegt, die sich eben an diese Füße erinnert und die auch das Gefühl, ich finde sogar, sie hat das Gefühl, dass der Frühling auch bei ihr ist, weil sie ihn sehen kann und weil sie weiß, was er ist. Und sie kann sich erinnern, wer sie ist und sie weiß, dass sie wieder sie sein wird. Und in der anderen Geschichte ist es so, dass das nicht klar ist, wer sie ist. Dass man das Gefühl hat, vielleicht muss sie nochmal auf die Suche gehen und schauen, was ihr eigentlich
das
Spaß
ist nie
macht,
zu
was
spät.
Ihr gefällt.
Also das ist, finde ich, auch was bei Gabriele von Arnims Text so. Es gibt so viele tolle Texte und auch so viele interessante Kombinationen. Also wenn ich so an Daria Kinga-Majewski zum Beispiel denke, die Geschichte ihrer Transition mit Maria Magdalena verwoben hat, auf eine Weise, wie ich es wirklich noch nie gelesen habe. Christine Koschmider zum Beispiel, ihr müsst das, glaube ich, wirklich selber lesen. Ich kann das jetzt nicht alles nacherzählen, aber es sind so unfassbar interessante Schwingungen, Stimmungen, Kombinationen, die dann sozusagen in den Autorinnen vorgegangen sind. Hat mich sehr beeindruckt.
Ja, mich auch. Und es hat mich sehr berührt. Und ich habe mich ein bisschen erinnert an, kennst du Sound of Music?
The Hills Are Alive.
Ja. Ja. Und dann schreibt sie doch Some of the Things That I Like, wo sie die Liste schreibt, was sie gerne mag.
Sing gleich.
Genau. Und das ist eine Sache, die habe ich nach jedem Kind einmal gemacht. Also nach dieser
aufgeschrieben,
Babyzeit.
Aufgeschrieben, was du magst?
Ja. Weil nach jeder Babyzeit ist man so lost und hat das Gefühl, man ist völlig, man weiß gar nicht, mag ich Obstriegel? Ich esse die immer auf.
Keine Ahnung.
Weil die da liegen und dann kosten sie ja auch. Ich mag auch gar keine Pommes und ich mag auch keine Fischstäbchen übrigens. Ich hasse Pommes und ich esse sehr viele Pommes. Und manchmal brauche ich das, dass ich dann wirklich mir aufschreibe, was ich eigentlich mag. Also was ist das, was ich möchte? Was ist die Musik, die ich hören wollte? Mhm. Da arbeite ich noch dran. Mhm. Bin noch nicht ganz wieder dort. Aber was ist eigentlich die Musik, die ich gerne höre, wenn nicht Rolf Zuckowski läuft zum
Beispiel?
Das ist eine
super gute Idee, finde ich. Also dass man sich so ein bisschen nicht, also dass man versucht, sich nicht zu verlieren. Ne? Aber es ist eben auch eine krasse Erfahrung jedes Mal, wenn man so ein Kind kriegt, macht das halt was mit einem.
Ist ja auch im Restaurant. Welches Essen bestelle ich mir? Mhm. Kann da dieses Kind mitessen, wenn ich mir das bestelle zum Beispiel?
Nehme ich es extra scharf, damit ich es für mich habe.
So.
Aber Erziehungstipps gibt es in den Shownotes.
Ja, genau. Ja, oder in vielen, vielen anderen Folgen dieses Podcasts. Mhm. Folgt mir für mehr Erziehungstipps. Wie ist es, wenn man ganz ans Ende dieses Buches noch seine eigene Geschichte packt?
Das war meine Bedingung, dass meine Geschichte ans Ende kommt. Also das war das, ich habe bei den, als wir diese Texte kombiniert haben, da war ich irgendwie auch so ganz dankbar für alle Hinweise. Manchmal war es ganz schön, einen sehr fiktionalen Text hinter einen sehr essayistischen zu packen und so. Ich habe gedacht, wenn ich schon anfange mit dem Vorwort, dann ist es nur fair, wenn ich auch meinen Text ans Ende packe. Und ich war auch wirklich eine ungeübte Schreibende und habe auch sehr gerungen mit diesem Text. Und habe hinterher gedacht, boah, wenn ich gewusst hätte, wie anstrengend das ist, dann hätte ich gesagt, komm, wir nehmen lieber noch eine 20. Profi-Autorin dazu. Aber es war schon auch eine interessante Erfahrung. Und es ist auch was irgendwie, was toll war, machen zu dürfen. Und ich fand es dann andererseits auch nur fair, sozusagen mit in diese Leistung zu gehen. Also wenn ich jetzt den Autorinnen sage, schreibt über Fiktionale oder über Erlebte, was auch immer ihr wollt, schreibt über Wendepunkte, schreibt über das, was euch zu diesem Thema beschäftigt, dann fand ich es nur fair, mich sozusagen mit in diese Reihe zu stellen und zu sagen, ich mach's auch.
Und blankziehen.
Blankziehen. So ein bisschen schon, so ein bisschen. Und auch so nicht, nicht nur so abernten, sondern auch liefern. Eher so hatte ich das gedacht. Und dann war es so drin.
Wie gehst du damit um, dass, ich kann es jetzt natürlich nicht nachprüfen, außer vielleicht bei den Geschichten, wo es um Herkunft geht, da kann man sich vielleicht erschließen, dass die autofiktional oder autobiografisch sind. Mhm. Wie geht man damit um, wenn ganz fiktionale Texte so verwoben sind mit Dingen, mit Texten, die sehr persönlich sind? Macht es einen Unterschied,
wie man das liest, meinst du?
Oder wie man auch, geht man damit in der Wertschätzung anders um? Oder?
Nee, also das finde ich zum Beispiel, ich finde, das ist halt was Interessantes. Und das habe ich mich auch lange so gefragt, aber ich dachte so, und habe ich im Vorwort, glaube ich, ja auch sehr ausführlich drüber geschrieben, aber was macht mein Leben richtig und was ist der Kompass und was berührt mich am meisten? Und das ist tatsächlich Literatur und das ist nicht entscheidend, ob das ein Essay ist oder ob das eine autobiografische Geschichte ist oder ob das was Erfundenes ist. Also das ist sozusagen nicht das, wonach ich kategorisiere, sondern ist es wahrhaftige Literatur. Und dann ist es eigentlich egal. Also ich glaube nicht, dass du alles erlebt haben musst, worüber du sehr berührend, sehr wahr schreiben kannst. Und ich glaube andererseits, dass es auch total, also es gibt ja sehr philosophische Überlegungen dazu, wie viel wahres Leben natürlich in jeder Literatur steckt. Und dass es sich eben nicht eindeutig auch zuordnen lässt. Und man ist, glaube ich, immer, wenn Literatur geschaffen wird, ist das so viel, aber es ist auch wahnsinnig viel Handwerk. Egal, ob die erdacht oder erlebt oder wie auch immer es ist. Es ist am Ende, damit es Literatur wird, ist so eine Art Werkstattschmiede nötig. Also es ist ganz viel Handwerk darin. Und das wertschätze ich zumindest immer gleich. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass ich früher ganz viel Fiktionales gelesen habe. Dann hatte ich eine Phase, auch Annie Ernaux sei Dank, wo ich ganz viel Autofiktionales lesen wollte. Dann habe ich sehr große Freude an der Entdeckung von Essays gehabt. Und mittlerweile ist es so, dass es sich wieder so ein bisschen geöffnet hat und gar nicht mehr in diesen engen Kategorien sein muss. Mhm. Hat das das jetzt beantwortet? Ich glaube, ich habe so gelabert gerade.
Ich glaube schon, ja. Okay. Aber meine nächste Frage schließt sich dem ein bisschen an. Mhm. Wie ist es, also du bist ja nicht immer mit einer der Autorinnen unterwegs, wenn du Lesungen machst. Wie ist es, wenn man dann mit diesem Buch unterwegs ist, was ja irgendwie Teamwork ist, ja? Teamwork makes the dream work und so. Und dann liest du ja nicht nur deine eigene Geschichte, sondern du liest auch die Texte der anderen.
Ich lese meine auch überhaupt nicht so gerne. Also interessanterweise, weil ich einfach literarisch natürlich Fan dieser Autorinnen bin, weil ich ihnen literarisch sozusagen weil ich sie so wertschätze und Weil ich denke, wenn ich schon auf der Bühne sitze, ist es ganz cool, wenn die anderen Autorinnen wenigstens in ihren Texten dabei sein können. Und am liebsten würde ich immer aus allen was lesen. Aber es ist auch schön für so ein Publikum, und so viele Solo-Veranstaltungen habe ich ja noch gar nicht gemacht. Es ist auch schön für so ein Publikum, so eine Geschichte mal im Ganzen oder so leicht gekürzt zu hören und nicht von jedem nur eine Seite oder sowas. Also das ist tatsächlich was, das tariere ich gerade aus. Aber ich fühle mich dann so, als hätte ich die dabei. Mhm. Deswegen lese ich tatsächlich auch gerne die Geschichten der anderen. Und das ist eben auch, ich bin die Herausgeberin, das heißt, ich habe auch einen gewissen Auftrag und auch einen gewissen Job und ein Glück natürlich, dass ich das machen durfte. Und ich freue mich auch immer, wenn andere Autorinnen mit eingeladen werden. Ich freue mich auch, wenn Autorinnen ohne mich auf Lesereise zu diesem Buch eingeladen werden oder wenn Autorinnen bei einer Lesung für was anderes aus diesem Buch ihre Geschichte auch mitbringen oder sowas. Das kann, ich finde, jeder darf so oder jede darf damit so ein bisschen machen, was sie so denkt, weil jeder ist Teil dieses Buches. Und genau, aber wenn ich jetzt so unterwegs bin, dann fühle ich mich immer auch so ein bisschen als, ich fühle so ein bisschen, als hätte ich sie alle so ein bisschen dabei.
Das finde ich schön. Mhm. Hast du eine
Lieblingsgeschichte? Deswegen brauche ich auch ein großes Sofa.
Ein großes Sofa.
Das ist die verbotene Frage. Hast du ein Lieblingskind? Weißt du?
Ja.
Ja, ich alle. Auch, aber wir reden nicht darüber. nee, ich glaube, das ist tatsächlich, weil die so unterschiedlich sind. Ja, und weil sie so... Und was ich auch immer so schön finde, ist zu sehen, wie sie bei anderen Leuten funktionieren und mich hinzustellen als Herausgeberin einer Anthologie, wo 19 Autorinnen geschrieben haben und zu sagen, dies oder jenes wäre meine Lieblingsgeschichte. Das finde ich so unverschämt, das würde ich nie im Leben tun. Aber sie sind alle auf eine sehr verschiedene Weise ein großes Glück, so. Ja.
Schaust du dann spontan, was ist das hier heute für ein Publikum? Ich habe immer so ein paar Sachen.
Ich fände es auch ganz cool, wenn jemand sich was wünscht. Also ich bin da ehrlich gesagt, ich bin im Lesungsbusiness, ich bin ja eigentlich gerne Moderatorin. Ich rede ja gerne über die Bücher anderer Leute und mit den Leuten, die sie geschrieben haben. Also eigentlich bin ich gerne die, die so die Bühne bereitet und guckt, dass da was im Vordergrund steht. Und ich bin jetzt so neu in diesem Business, dass ich eingeladen werde, dass ich da vorne sitze, dass ich was gefragt werde zum Beispiel. Und am liebsten wäre mir wirklich, dass die Leute im Publikum schreien, auf welche Geschichte sie jetzt Bock hätten. Und dann lese ich die, weißt du? Also, dass man es so auch ein bisschen interaktiver macht und dass die Leute vielleicht auch gerne ein bisschen erzählen, die im Publikum sitzen. Weil ich finde, es ist eben eine Anthologie. Ich kann keine Romanhandlung nacherzählen an so einem Abend. Oder ich kann auch nicht sagen, wie die Autorinnen dafür recherchiert haben. Because I don't know. Mhm. Also, das ist tatsächlich fast ein bisschen offener und vernetzter andererseits auch.
Spannend.
Ich bin gespannt, wie es heute Abend wird hier in Marbach und was ich lesen werde und wie die Fragen sind und wie das Publikum ist. Ich freue mich immer nur so, dass es ist noch ganz neu.
Auf jeden Fall werden wir im hochehrwürdigen Deutschen Literaturarchiv sitzen.
Da sagt das nicht, ich kriege gleich eine Krise vor Aufregung. Das werden wir im Humboldt-Saal und ja. Ich muss mir auch irgendwie vorher mal die Wangen frisch kneifen und irgendwie nicht zu viel Gedanken daran verschwenden, was das für ein Glück ist, ja einmal quer durch Deutschland gefahren zu sein, um hier heute Abend in Marbach zu lesen. Ist schon echt cool.
Genieß es auf jeden Fall.
Mach ich.
Was sind so deine nächsten Schritte? Der Podcast geht weiter natürlich.
Genau, der Podcast geht weiter. Jetzt fängt ja die Saison an. Das ist im Buchhandel immer im Frühjahr und im Herbst kommen die neuen Programme. Das heißt, ich bin ab nächster Woche, bin ich eigentlich ständig am Moderieren, bis Mitte April mindestens. Ich bin also auf Lesungen von anderen. Ich bin auf Instagram in Buchgesprächen mit Autorinnen. Das ist also das, was mich gerade so am allermeisten beschäftigt. Wir machen zwei Sonderpodcast-Folgen, Ludwig und ich. Das heißt, wir werden noch mehr lesen für den Podcast als sowieso schon, weil wir einmal in Thun in der Schweiz eingeladen sind, einen Live-Podcast zu machen, weil wir in der Stabi drei Sonderfolgen sogar eine Live-Folge mit Publikum machen und weil wir, weiß ich gar nicht, ob ich das schon erzählen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal, für das von Daniel Schreiber kuratierte Literaturfest München eine Podcast-Folge beisteuern dürfen. Und das sind alles schon echt so Dinge, wo ich so denke, boah, hätte ich mir nicht geträumt, dass das mal mein Leben ist, aber well, it is.
So. Dank mancher Wendepunkte, über die man auch sprechen muss, um den Bogen wieder zu schließen.
Ja.
Wie du vorhin gesagt hast, du hast einfach dem Verlag erzählt von deiner Idee und dann ist was draus geboren. Hm. Wenn ihr sehen wollt, wo ihr Maria treffen könnt, schaut auf die Website. Ich verlinke natürlich deine Homepage und auch dein Instagram in den Shownotes. Da habe ich schon nachgeguckt, da gibt es einen sehr gut gepflegten Eventkalender.
Das ist das Einzige, was ich wirklich gut auf die Kette kriege, weil ich sonst überhaupt nicht mehr überblicken würde, wo ich als nächstes hinsehe oder mit wem ich rede.
Das heißt, du guckst einfach selber auf deine
eigene. Ich gucke auf meine Website und die muss stimmen, genau.
Sehr gut. Da findet ihr alles. Vielleicht auch bald die Veranstaltung in München, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Und dann sehen wir uns, hören wir uns vielleicht auch irgendwann mal wieder. Würde ich mich freuen.
Wir sehen uns ja heute Abend schon wieder, du und ich. Und ich werde im Publikum nach dir suchen. Es ist immer gut, Leute da im Publikum sitzen zu haben, die man kennt und die einem gewogen sind und groß lächeln.
Ich winke dann.
Danke.
Ich setze mich ganz vorne
hin. Danke, Christina, das wollte ich hören. Vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.